Leute, da sind wir wieder mit düstere Plauschsichten Nummer 6. Hier ist wie immer Meister S und
Lazy Luke ist auch am Start.
Auch am Start. Und wieder gar nicht so lazy heute gewesen.
Schon durchschnittlich lazy.
Aber Papier und Zettel ist da und ist auch beschrieben, von daher kann es ja so lazy nicht sein.
Genau.
Ich habe meine Unterlagen vergessen. Deswegen würde ich sagen, fange ich einfach nochmal wieder an. Vielleicht sind wir diesmal ja wirklich schnell durch mit mir.
Nein, wir haben ja letztes Mal auch überzogen, so, wenn man das ganz genau nimmt. Also können wir auch kürzer ausfallen heute.
Oh, das glaube ich nicht. Dafür sind die Themen eigentlich zu spannend. Na gut. Ich fange mal an. Ich habe das Glück, dass ich das Thema schon das ein oder andere Mal auf dem Schirm hatte, einfach so aus eigenem Interesse und deswegen auch ein bisschen was aus dem Kopf zusammenbekomme davon. Und das Thema lautet die Mysterien von Eleusis. Schon mal gehört, Fragezeichen?
Nein. Griechisch.
Jo, exakt. Wir sind in Griechenland. Und zwar, ich glaube, heutzutage ist Eleusis schon, es ist nicht wirklich ein Stadtteil von Athen, aber wenn man sich das Satellitenbild anguckt, dann findet man, glaube ich, schon kaum noch einen Streifen Grün sozusagen zwischen Eleusis und Athen. Also es ist eine Stadt, die in der Nähe von Athen existiert, und zwar ungefähr so 20 Kilometer Entfernung. Und die Mysterien von Eleusis waren ein antiker Mysterienkult, der so zeitlich angesetzt wird, 1500 vor Christus. Der wurde jährlich gefeiert, und zwar über fast 2000 Jahre lang. Das letzte Jahr, was durchgeführt war 362 nach Christus. Also das ist natürlich schon mal ein bisschen beeindruckend. Fast 2000 Jahre Tradition. Und Mysterienkult, der Name deutet es schon an. Es hat sozusagen was Geheimnisvolles, und zwar ganz konkret war den Leuten, die daran teilgenommen haben, was Hunderte bis Tausende jedes Jahr waren, verboten, über die sozusagen den Höhepunkt der Veranstaltung zu berichten. Veranstaltung, das Ganze hat 9 Tage gedauert, das sind die sogenannten großen Mysterien, die im Ende September, Anfang Oktober stattfinden. Deswegen mache ich das jetzt auch statt der eigentlich versprochenen Yogis, weil der zeitliche Bezug da ist. Es gab dann auch kleine Mysterien, die auch dazugehörten, die sowas wie eine Vorbereitung waren. Die haben im Februar, März stattgefunden. Heute sprechen wir hauptsächlich über die großen Mysterien. 9 Tage hat das Ganze stattgefunden, oder 9 Tage hat das gedauert. Teil der verschiedenen Dinge, die da abgelaufen sind, war eine Prozession von Athen eben nach Eleusis. Diese besagten ungefähr 20 Kilometer. Auf dieser Prozession wurden bestimmte Riten vollführt. Es wurden heilige Gegenstände transportiert, allerdings erst andersrum, also von Eleusis nach Athen und dann wieder mit zurück. Von denen wir gar nicht wissen, was sie sind. Also wir wissen sozusagen nur die Umschreibung heilige Gegenstände. Das ist natürlich auch schon mal mysteriös. Wir wissen es einfach nicht. Und dieser Mysterienkult war sozusagen ganz wichtiger und etablierter Teil des Athener religiösen Lebens, möchte ich jetzt mal sagen. Also es ist davon auszugehen, dass viele der berühmten Namen, die wir sozusagen jetzt noch an berühmten Autoren aus der Antike kennen, aus der griechischen Antike kennen, da durchgegangen sind, also das sozusagen erlebt haben, wie zum Beispiel Plato, Cicero. Ich glaube, bei Cicero ist es sogar, faktisch, dass er teilgenommen hat. Jetzt 2 Namen, die zeitlich recht weit auseinander liegen. Also man sieht, das hat wirklich eine wichtige kulturelle Prägung sozusagen gehabt. So, was ist deine Vermutung, warum ich das jetzt besonders interessant finde? Also Mysterienkulte gab es noch mehr, außer die von Eleusis. Warum habe ich jetzt wahrscheinlich gerade die von Eleusis rausgesucht? Hast du eine Idee?
Es muss einen Bezug zu deinen sonstigen, vielleicht schon erwähnten Themen hier im Podcast erwähnten Themen haben.
Exakt. Und ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Vielleicht habe ich sogar in der ersten Folge schon mal irgendwie in den Raum geworfen. Die Verbindung ist die, dass es als Teil der Mysterien einen Zaubertrank sozusagen zu trinken gab, das sogenannte Kykeon, das Mischgetränk. Und aus den Quellen kann man sozusagen halbwegs sicher rekonstruieren, dass da Wasser, Gerste und Minze drin waren. Wenn man sich aber die vermeintliche Wirkung anguckt, kommt schnell der Verdacht auf, dass vielleicht noch weitere etwas stärkere Stoffe da drin gewesen sein können oder andersartige Stoffe drin gewesen sein können. Der berühmte Name, und jetzt sozusagen schließt sich der Kreis zu der ersten Sitzung, oder Sitzung, wie so ein Seminar, zur ersten Sendung, ist R. Gordon Wasson. Das war nicht der Erste, der sich dafür interessiert hat, für diese Frage, aber ist jetzt so im Nachhinein der Bekannteste. Und der hat dann unter anderem die Kooperation mit dem guten alten Albert Hofmann angestrebt. Ja. Der, wir hatten es ja in der ersten Folge besprochen, sozusagen Entdecker des LSD und auch erster, der Psilocybin isoliert hat. Da ist die Verbindung sozusagen zu Wasson. Wasson war ja dieser New Yorker Banker, der eigentlich im Westen die sogenannten magischen Pilze bekannt gemacht hat. Ja, und der hat eben auch in die Richtung gedacht, was könnte in diesem Kükeon drin gewesen sein, so wie er sich auch Gedanken darüber gemacht hat, was könnte das indische Soma bzw. das iranische Haoma gewesen sein, auch Zaubertränke, über die wir wenig wissen. Allerdings Thema für eine andere Sendung, Thema für sich, auch sehr spannend. Und der hat nun herumspekuliert, dass vielleicht Fliegenpilz oder ich glaube, sein Favorit war tatsächlich Fliegenpilz, war es beim Soma auch, oder womöglich auch psilocybinhaltige Pilze da drin mit gewesen sein könnten. Der spitzkegelige Kahlkopf wäre ein Kandidat, der sowohl in Mitteleuropa als auch in Griechenland vorkommt und der dafür möglich wäre. Letzten Endes hat man sich dann aber, glaube ich, sozusagen in Zusammenarbeit mit Albert Hofmann auf eine andere Theorie eher verlegt, und zwar die, dass man womöglich Mutterkorn genutzt hat, um einen psychedelischen, visionären Effekt, so von dem von diesem Kükeon berichtet wird, zuzubereiten. Mutterkorn ist ein parasitärer Pilz, der auf Gräsern und Getreidearten wachsen kann und dann so schwarze Ausformungen bildet, die man auch außen sehen kann. Und da ist ein Stoff drin, der auch die Vorstufe zum LSD, das dann ja, wie wir auch schon gelernt haben, noch sozusagen im Labor künstlich daraus hergestellt werden muss, aber diesen Naturstoff als Ausgangsstoff braucht, drin ist. Und der hat dann eben ähnliche Wirkungen, laut Albert Hofmann, wären dazu erwarten, wie beim LSD. Natürlich nicht so stark, also die Stärke ist natürlich auch eine Frage der Dosierung. Die bei LSD ist ja das Besondere, dass es mit sehr kleinen Mengen sehr stark wirkt. Vielleicht kann man ähnlich starke Effekte mit diesem Mutterkorn bringen, wenn man dann einfach größere Mengen zu sich nimmt. Allerdings wohl auch eigentlich womöglich mit unangenehmen Nebenwirkungen, wovon nichts berichtet wird.
Ja, du hast vorhin gesagt, es sollte soweit geheim gehalten werden, oder es gibt deswegen keine schriftlichen Zeugnisse, wenn man einen Mantel des Schweigens darüber
gehört. Ja, sozusagen bei Todesstrafe war über die Vorgänge, die sozusagen am Höhepunkt dieser Prozession in Eleusis da im Tempel stattgefunden haben, war stillschweigend waren. Also wir wissen bis heute nicht, wir wissen natürlich nicht, ob alle Stillschweigen bewahrt haben, aber wir haben jedenfalls keine schriftlichen Quellen darüber, was da im Detail vor sich gegangen ist.
Und was war dafür die Begründung? Hat das was mit Rang zu tun, dass das einfach auch dann nicht jedem von Anfang an offen war, diese Veranstaltung, und man deswegen das geheim halten wollte? Oder was ist der Hintergrund?
Eigentlich, also ich kann jetzt natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wie so eine Regelung dann konkret im Einzelfall entstanden ist für diese Veranstaltung. Was interessant ist und auch deine Frage zielt, es konnte sich eigentlich jeder konnte daran teilnehmen. Also sowohl Freie als auch Sklaven, als auch Männer, als auch Frauen. Was für die antike Gesellschaft natürlich schon mal was Besonderes ist, was nicht für alle Arten von Veranstaltungen und Privilegien und so weiter galt. Also sozusagen so eine elitäre Abschottung kann eigentlich nicht Sinn der Sache gewesen sein. Ich würde vielmehr vermuten, wir haben es ja mit einem religiösen Ritual sozusagen zu tun, und die Aura des Heiligen ist natürlich, deutet mehr in die Richtung von Verschwiegenheit vielleicht, als wenn man das jetzt haarklein öffentlich machen würde. Das ist meine Vermutung. Vielleicht war es am Anfang tatsächlich aber auch, es gibt Vermutungen, dass sich das sozusagen aus so einer Art privatem oder ganz lokalen Kreis entwickelt hat. Vielleicht war es am Anfang aber auch eben genau sowas, wie du jetzt vermutet hast, dass man es einfach für sich behalten wollte, als es am Anfang seiner Geschichte eben noch einen sehr überschaubaren Umfang hatte.
Und man will die zukünftigen Teilnehmenden natürlich auch nicht dementsprechend, man möchte denjenigen ja nicht den Spaß nehmen. Ne? Man muss ja die eigenen Erfahrungen machen lassen und
stimmt,
also erklären, worauf es hinausläuft.
Da sprichst du noch was Wichtiges an. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber wenn wir wieder mal zurückdenken an die wichtige Bedeutung von Set und Setting bei solchen Erfahrungen. Nehmen wir jetzt mal, man muss dazu sagen, es ist weiter natürlich Spekulation, dass da irgendeine psychedelische Substanz drin gewesen ist, aber nehmen wir jetzt mal an, es sei so, dann würde natürlich weiterhin gelten, Set und Setting sind wichtig, um das Endergebnis im Erleben irgendwie zu modulieren. Und dann macht es natürlich auch Sinn, da ganz konkrete Regeln zuzuhaben, nämlich dass vielleicht bestimmte Dinge nicht vorher verraten werden oder vorher nicht bekannt sind, um eben eine ganz bestimmte Art von Herangehensweise zu forcieren, im Gegensatz zu vielleicht einer anderen, die sich sonst einstellen würde, wenn man schon genau weiß, was einen erwartet. Vielleicht gehört die Vorspannung ist vielleicht notwendiger Teil sozusagen oder gewünschter Teil des Erlebens, das Nicht-Vorherwissen kann sehr gut sein. Würde auf jeden Fall extrem Sinn machen, wenn wir tatsächlich da drin eine psychedelische Substanz, welche Art auch immer haben. Würde sowohl bei Mutterkorn sozusagen Sinn machen, als auch bei psilocybinhaltigen Pilzen, als auch bei selbst beim Fliegenpilz, der etwas weniger klassisch psychedelisch ist.
Wie sind die Forscher, oder die sich dafür interessiert haben, wie Hofmann da angegangen? Haben die über Botanik oder was ist sozusagen in der Region vorhanden? Was kann da angebaut werden? Wie ist so deren Ansatz?
Ja, Albert, sage ich jetzt einfach mal, hat ja da diese Vorkenntnisse mit dem LSD schon gehabt. Das heißt, sie werden das natürlich wahrscheinlich von Anfang an irgendwie so halb mindestens gedanklich im Spiel gehabt haben, denn dieses Mutterkorn ist eben etwas, was verbreitet ist und auch in Griechenland vorkommt. Und natürlich, man muss sich natürlich bei so einer Theorie die Frage erstmal stellen, was ist denn verfügbar? So sind sie da auch, denke ich, herangegangen. Also was ist überhaupt denkbar, was in Frage kommt? Gerade vor dem Aspekt der Überlegung, dass das ja auch erstmal in scheinbar größeren Mengen zur Verfügung stehen muss, wenn da so viele Leute jährlich zu versorgen sind, sage ich jetzt mal, mit dieser Erfahrung. Und dann ja auch noch durch den jährlichen Wiederkehr irgendwie stabil verfügbar sein muss. Also es wäre jetzt vielleicht schwierig anzunehmen, dass das jetzt etwas ist, was total exotisch und schwer zu bekommen sozusagen wäre für die Zeitgenossen vor Ort. Dann kann man das, denke ich, schwerlich aufrechterhalten über so lange Zeit.
Ja, genau, Botanik, also der Bereich Pilze sind dann wieder, wie heißt der Fachbegriff? Das ist eigentlich außerhalb der
Mykologie.
Mykologie, genau, den Begriff habe ich gesucht. Ja, also man muss sich da auskennen und dann hat man darauf geschlossen, was dann angewendet werden konnte und was vorbereitet werden konnte, auch in dem Maß, wie du gesagt hast, ja.
Ja, und natürlich die andere Seite, der Charakter der Erfahrung hat natürlich auch, ich habe es schon angedeutet, denke ich mal, auch eine sein Teil dazu getan, dass man überhaupt erst auf diese Idee kommt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wenn man dann so ein bisschen spekulieren möchte, was könnte da drin gewesen sein, muss das natürlich auch irgendwie zum Charakter dieser Erfahrung passen, sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn es jetzt nur Alkohol wäre, es gibt auch Überlegungen, dass es vielleicht leicht vergoren ist und Alkohol mit drin war, muss man sich fragen, okay, passt jetzt die Wirkung von Alkohol zu dem Bild, was uns die Quellen von diesem Erlebnis zeigen? Und ich habe zu dem Zweck, um das vielleicht ein bisschen nachfühlen zu können, ein Zitat mitgebracht aus dem Hymnus an Demeter. Das lese ich vor, danach erkläre ich noch, was das Ganze mit Demeter zu tun hat. Und dieses Zitat kommt aus den sogenannten homerischen Hymnen. Die sind irgendwann zwischen dem 7. und 5. Jahrhundert wahrscheinlich entstanden, genau kann man es nicht sagen. Ich lese das mal eben vor. Also es ist die Rede von denjenigen Leuten, die teilgenommen haben an diesen Mysterien. Glücklich ist der unter den Menschen auf der Erde, der diese Mysterien gesehen hat. aber wer ist uneingeweiht und wer nicht teilhat an ihn, der hat nimmer viel gute Dinge, wenn er tot ist, in der Dunkelheit und Finsternis. Ich sehe schon dein Lachen über den gestellten Übersetzungsstil. Wir haben uns vorhin schon, bevor das Mikrofon lief, darüber unterhalten, dass der gute Luke ganz allergisch ist gegen so gestellte Übersetzungen.
Ja, ich bin dann doch eher der Fan davon, das immer anzupassen und auch die aktuelle Version zu nutzen, die unserem heutigen Sprachgebrauch am ähnlichsten ist. Zumal ich dann im Hinterkopf immer, wie gesagt, den Bereich aus der Anglistik, Amerikanistik habe, wo das nicht so augenscheinlich ist. Klar gibt es da auch Altenglisch und so weiter, aber das hat sich, weiß nicht, seit dem 16., 17. Jahrhundert nicht so stark verändert. Und im Deutschen fällt mir das immer so, stolper ich da mal drüber. Aber das ist eine persönliche Geschmackssache natürlich.
Ja, auf jeden Fall, finde ich, zeigt aber das Zitat, was auch immer diese Erfahrung gewesen ist, sie muss irgendwie in der Regel als tiefgehend empfunden worden sein. Und da haben wir auch noch andere Texthinweise in die Richtung, die ich jetzt nicht vorbereitet habe, die davon sprechen, dass das eigentlich als ein Erlebnis von großem persönlichem Eindruck sozusagen in der Regel empfunden worden ist.
Versuch es doch mal in deinen Worten im heutig gebräuchlichen Street German wiederzugeben, was dort ein Teilnehmer der Veranstaltung, er kommt jetzt gerade von dieser Veranstaltung dieses Jahr 2019 und er gibt dann sozusagen eine Aussage dazu.
Aber wozu denn? Das ist doch einwandfrei zu verstehen.
Na gut, ein Teil unserer Hörer wird es verstehen. Du sträubst dich dagegen, dann lassen wir es.
Also ich finde schöne altertümliche Übersetzung gar nicht schlimm. Ich mag das gerne. Und dann weiß man auch gleich, in welcher Ecke man ist, wenn man sowas hört ohne Kontext.
Gut, das ist ein Argument.
Jetzt vielleicht nochmal kurz zu Demeter. Das war gerade, wie gesagt, ein Zitat aus der Hymne an Demeter. Was hat Demeter damit zu tun? Dieses Fest ist verbunden mit einer kleinen Geschichte um Demeter und ihre Tochter Persephone, die sie gemeinsam hat mit ihrem Bruder Zeus. Und die Geschichte geht so, dass Hades, der Gott der Unterwelt, eine Frau haben möchte und Persephone entführt, möchte ich mal so sagen, raubt. Frauenraub ist ja auch ein bekanntes Motiv, könnte man vielleicht auch mal drüber machen, ist auch gar nicht ganz uninteressant. Aber egal, Hades raubt Demeter die Tochter Persephone und holt sie in die Unterwelt. Und Demeter ist ja die Göttin der Fruchtbarkeit und des Landbaus sozusagen. Und was dann passiert ist in der Geschichte, Demeter ist ganz traurig, weil ihre Tochter entführt ist. Und dann fängt sozusagen die Natur an abzusterben. Also es gibt dann die Früchte und dergleichen, Feldfrüchte wachsen nicht mehr, verdorren. Es ist sozusagen ewiger Winter.
Deswegen heißt dieser ökologische Anbau auch immer, ja, die Firma Demeter. Wow, unglaublich, man lernt durch so viel.
Genau, die beziehen sich auf diese griechische Göttin. Die Menschen fangen an zu sterben aufgrund dieser Entwicklung, logischerweise, denn sie können keine Nahrung mehr produzieren. Und die anderen Götter, Demeter gehört zu den 12 olympischen Göttern, die anderen Götter sagen dann, ja, das kann irgendwie nicht mehr angehen. Hades, du musst jetzt die Tochter zurückgeben. Und sie zwingen sozusagen Hades dazu, Persephone wieder rauszurücken. Bevor er das macht, gibt er ihr aber einen verzauberten Granatapfelsamen zu essen, der sie dazu zwingt oder dazu verzaubert, dass sie ein Drittel des Jahres bei ihm in der Unterwelt verbringen muss. Das heißt, sie kommt wieder raus, ist aber verzaubert, kommt wieder raus und Demeter freut sie auch und sozusagen der Frühling kehrt zurück und die Tochter muss aber jedes Jahr wieder 3 Monate in die Unterwelt und das ist dann natürlich der Winter. Die Griechen hatten nur 3 Jahreszeiten. Kannten nur 3 Jahreszeiten, Frühling, Sommer und Winter. Ja, und das wird sozusagen mit dieser Prozession, eigentlich ist es dann so gesehen auch natürlich ein Fruchtbarkeitsfest. Es wird die Fruchtbarkeit der Natur oder die zyklische Fruchtbarkeit der Natur gefeiert und das um diese kleine Geschichte herum.
Wir denken da auch wieder an die letzte Folge über die Nazca-Linien. Die Fruchtbarkeitsrituale sind so essentiell für die Zeit, von der wir da sprechen. Wir sitzen hier und kriegen unser Essen direkt aus dem Kühlschrank. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass das immer das Leben bestimmt hat, diese Fruchtbarkeitsrituale, all das, weil das so eine essentielle...
Und vor allem den Tod. Also wenn man, das ist ja tatsächlich für uns heute nicht mehr, zumindest hier in unseren Breiten. Nicht mehr vorstellbar. Aber in der Tat ging es ja den meisten Menschen in der Geschichte so, dass eben eine Merkwürdigkeit seitens eben des Wetters und der Jahreszeiten leicht dazu führen konnte, dass womöglich angefangen wurde zu hungern und zu sterben daran. Und dann denke ich, es ist leicht vorstellbar, dass man irgendwie auch eine andere Verbindung zu dem Thema Jahreszeiten, Fruchtbarkeit der Erde und so weiter hat. Das war für die tatsächlich keine nette Nebensache, wie es vielleicht für uns heute wäre, an irgendeiner religiösen Feier dieser Art teilzunehmen, sondern das war essentiell fürs Leben.
Also diese Festivitäten waren bitterer Ernst auf alles.
Naja, also es war nicht so, dass sie ernst waren.
Oder war das vielleicht eine Art Coping-Strategy, eine Art, damit umzugehen, mit dieser drohenden...
Ja, das denke ich, in gewisser Weise kann man davon wahrscheinlich sogar ausgehen. Aber es wird ja die Rückkehr des Frühlings, also die Rückkehr der Persephone und, oder genauer genommen, dann die Rückkehr der Freude der Mutter gefeiert. Und so gesehen ist es natürlich ein positives Fest. Was ich persönlich ganz spannend finde, dass das findet ja statt zu einer Zeit, wo bei uns Erntedank gefeiert wird. Also nicht der Frühling.
In der fehlenden Jahreszeit Herbst.
Sondern in der fehlenden Jahreszeit Herbst. Aber dazu muss man natürlich sagen, das gilt jetzt für die großen Mysterien. Wie gesagt, das bestand ja aus zwei Teilen. Und die kleinen waren natürlich genau im Ende des Winters, bis Anfang des Frühlings. Also so gesehen passt es schon. Ja, das fand ich ganz spannend. Die besagten Stoffe, die verdächtigt worden sind, zuständig gewesen sein zu können, sozusagen. Vielleicht nochmal kurz: Mutterkorn, Fliegenpilz, Psilocybinpilz und was habe ich jetzt vergessen? Nein, habe ich nichts vergessen.
Ja, Teile davon sind ja sozusagen heute verfügbar. Andere ältere Sorten könnte man vielleicht rekreieren oder wird das dann heute auch nochmal getestet wieder oder sozusagen runtergerechnet? Wie waren damals die Wirkungs- oder die Wirkung allgemein oder die Intensität?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also
ja, wie es allgemein üblich ist, dass man heute in der Landwirtschaft Sachen hochzüchtet, höheren Ertrag. Und das bezieht sich dann ja auch auf das Mutterkorn letztendlich. Also das wird ja ein anderes Mutterkorn gewesen sein oder andere. Bei Pilzen nehme ich dann, die Pilze nehme ich jetzt mal aus. Aber so. Ne?
Also vielleicht nochmal, das Mutterkorn selber ist ja sozusagen dann nicht das Getreide, sondern das Mutterkorn ist dieser Pilz, also es ist ein Parasit, ein Schädling aus Menschensicht, der auf diesem Getreide wächst. Also den hat man meines Wissens nach jetzt nicht irgendwie konkret in irgendeine Richtung gezüchtet. Das war dann eigentlich den meisten Teil der Geschichte was man eigentlich vermeiden wollte, weil es das Getreide ungenießbar machte, beziehungsweise zu Vergiftungserscheinungen zum Teil sowas wie Massenhysterien führen konnte, wenn Getreidechargen damit belastet waren und Leute es zu sich genommen haben, ohne es zu wissen natürlich und dann irgendwelche... Ja,
alles letztendlich zufällig entdeckt, so wie beim Bierbrauen sozusagen dann irgendwie, oh, jetzt hat man das mal aus Versehen konsumiert und dann hat man, wenn man Glück hatte, hat man das in einer nicht zu starken Dosis konsumiert und hat gedacht, das möchte ich nochmal irgendwie wiederherstellen, diesen Effekt, aber ja.
Also von daher würde ich jetzt, sicherlich hat sich das Mutterkorn sozusagen in den letzten 3000 Jahren auch irgendwie vielleicht genetisch verändert, vielleicht auch in der Wirksamkeit, aber das kann man
natürlich... Und ist resistent, vielleicht passiert das sozusagen nicht mehr, dass es diese Schädlinge sich dann eben nicht mehr...
Doch, Mutterkorn gibt es noch heute.
Ja.
Also ich schätze mal, dass wahrscheinlich, wenn man jetzt die industrielle Landwirtschaft anguckt, dass sie da relativ rigorose Mittel irgendwie gegen haben, dass das so in theoretisch nicht auftaucht, aber es gibt ja auch Wildgräser und so weiter, wo das drauf wächst und das gibt es noch heute auf jeden Fall. Sonst könnte man ja auch gar kein LSD mehr machen.
Okay.
Und beim Fliegenpilz ist das ja sowieso so eine Sache, soweit ich weiß, ich glaube, das ist noch aktuell, es ist bis heute noch nie gelungen, Fliegenpilz künstlich irgendwie zu züchten. Der wächst nicht einfach so, sondern der wächst immer in sozusagen symbiotischer Verbindung mit bestimmten Baumarten, wie zum Beispiel Birken und Fichten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das hat man noch nie so richtig künstlich geschafft, das herzustellen offensichtlich. Vielleicht wurde es auch noch nie richtig probiert, ganz ernsthaft, aber diesen Hinweis liest man auf jeden Fall in der Literatur öfter mal. Also da kommt so Züchtung auch nicht in Frage. Und was den Psilocybin-Pilz angeht, also den spitzkegeligen Kahlkopf konkret, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie von gelesen, dass es da in Europa irgendwelche jetzt in vormoderner Zeit irgendwelche Zuchtmaßnahmen oder dergleichen gegeben hätte. Wie gesagt, die Pilze waren ja auch bis ins 20. Jahrhundert eigentlich im Westen dann mehr oder weniger vergessen. Zumindest Mainstream-mäßig. Vielleicht hat es hier und da Orte und Regionen oder Dörfer gegeben, wo man von denen wusste und die auch benutzt hat. Es gibt Hinweise darauf, dass es vielleicht in der Schweiz der Fall gewesen sein könnte. Aber großartig ja nicht.
Also, spitzkegliger Kahlkopf oder spitzkehliger
Kahlkopf? Nee, keglig wie der Kegel zum Kegel.
Okay. Nur mal so. Ja.
Ja, also ich denke, man könnte wahrscheinlich sozusagen die Effekte theoretisch, ich glaube, dass sich alle drei Pflanzen nicht so weit verändert haben, dass das einen großen Unterschied machen würde zu heute. Was noch ganz spannend ist, ist, dass gerade, ich weiß nicht, ob es für den Fliegenpilz gilt, aber für die anderen beiden gilt, ist, dass die Wirkstoffe auch gut wasserlöslich sind. Und das würde eigentlich zum restlichen Rezept sozusagen des Kykeon, wo nicht noch groß die Rede von weiterer Verarbeitung, zumindest bekannt ist, ganz gut passen. Also von so einem spitzkehligen Kahlkopf zum Beispiel kann man einfach einen Wasseraufguss machen und der psychoaktiv wirksame Stoff geht da rein. Man braucht dafür kein Öl oder es gibt ja, manche Stoffe sind nur öllöslich zum Beispiel. Mhm. Würde also ganz gut passen zum Rest dieses Getränkes.
Okay. Und zur Wirkung nochmal, hat man, wie in der Antike üblich, da auch versucht, entsprechend Weissagung oder ja, so eine Art prophetischen Effekt zu haben, dass man sagt, okay, wie fällt die Ernte nächstes Jahr aus oder wie kann ich da besser vorarbeiten, um gewisse Missernten zu verhindern? Schicken mir die Göttersignale, sowas
in Richtung. Mantik war natürlich immer nicht ganz unwichtig zu diesen Zeiten. Ich kann es jetzt leider nicht mit ganz scharfer Detailgenauigkeit beantworten. Also es hat visionäre Träume von Priesterinnen zu diesem Anlass sozusagen gegeben in der Nacht, wo das Kykeon genommen worden ist und die wurden auch verkündigt. Inwiefern die jetzt aber konkret mantisch in dem Sinne waren, dass sie jetzt für konkrete Dinge wie, man hat ja zum Beispiel das Orakel von Delphi, hat man ja zu allem gefragt, was irgendwie halbwegs wichtig war. Ob das in diese Richtung ging, kann ich jetzt nicht genau sagen oder ob das irgendwie mehr Mythologisches war. Aber es hat so etwas gegeben von diesen Priesterinnen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die männlichen Priester, die Hierophanten, auch griechisch natürlich, Hieros ist sozusagen das Heilige und Phanten kommt, denke ich mal, ja, wird kommen von Phaino, ich zeige, ich offenbare, könnte man vielleicht sogar sagen. Obwohl das natürlich mehr Apokalypso ist, aber also die das Heilige zeigen, sind das dann sozusagen. Und das waren mehrere Personen auch, die priesterliche Art für diese ganze Veranstaltung zuständig waren. Das ist ja auch ein gewisser organisatorischer Aufwand. Und mindestens die Priesterinnen haben eben auch sowas wie heilige Träume oder Visionen irgendwie zu präsentieren gehabt dann. Ja.
Weil du das Orakel von Delphi kurz angesprochen hast, kannst du unseren Zuhörern dazu noch kurz was sagen? Ist das, wie oder hat sich das unterschieden? Ist das auch, muss man sich das so vorstellen, dass da heilige Priester dementsprechend dann auch über diese Substanzen diese Weissagung getroffen haben? Oder?
Das Orakel von Delphi hat ein bisschen anderen Charakter. Das ist ja eine feste Institution sozusagen, an die man sich so mehr oder weniger jederzeit, soweit ich weiß, wenden konnte. Kann sein, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt, die mir jetzt nicht bekannt sind, aber es war kein einmaliges jährliches Ereignis sozusagen. Und da hat es eine Chefpriesterin sozusagen gegeben, die Pythia, und die hat dann eben zu Anfragen, die man dann konkret gestellt hat, soll ich diesen Krieg führen oder nicht, soll ich diesen Handel machen oder nicht und solche Dinge, Weissagungen gegeben. Und dazu gibt es auch ganz unterschiedliche Ideen, wie das zustande gekommen ist. Und es gibt auch Leute, die glauben, dass da psychoaktive Stoffe, welcher Art auch immer, mit im Spiel waren. Zum Beispiel war eine Vermutung, dass da eine Erdspalte war in diesem Tempel, wo Dämpfe eingeatmet werden konnten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für Dämpfe das gewesen sein sollten. Und die dann sozusagen veränderten Bewusstseinszustand herbeigeführt haben. Das ist jetzt eine Theorie, die mir einfällt. Gibt sicherlich auch noch andere. Darüber ist aber meines Wissens noch nicht bekannt, dass da definitiv irgendwie was im Spiel gewesen ist, sage ich jetzt mal, an Substanzen. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen. Ich würde mal sagen, sicher ist, dass in irgendeiner Form ein veränderter Bewusstseinszustand wahrscheinlich beteiligt gewesen ist. Wie der herbeigeführt worden ist, steht dann auf einem anderen Blatt, sei es durch Fasten, Gesang, Tanz, rhythmische Bewegung, welche Art auch immer, Stoffe, welche Art auch immer, Kombinationen aus all dem. In irgendeiner Form wird man sich da in den entsprechenden Bewusstseinszustand versetzt haben. Davon ist, denke ich, sicher auszugehen.
Gut, ja, von diesen Visionen können wir gleich überleiten eigentlich zu meinem Thema, oder hast du noch?
Nein, ich glaube, ich habe gerade nichts mehr. Alles, was ich vergessen habe, habe ich endgültig vergessen.
Genau. Liegt zu Hause. Genau, ja, die Visionen damalig in der Antike, die haben wir auch hier bei der Traumdeutung. Mein Thema ist Traumdeutung. Und wir hatten ja anfangs schon über Schlafparalyse geredet in einer der ersten Folgen, wenn nicht sogar in der ersten Folge.
In der ersten Folge, glaube genau. Ich.
Und ich hatte die Truman Show Delusion schon behandelt, wo auch das Simulationsargument vorkam. Also alles, können wir der Wirklichkeit trauen? Was haben sozusagen Wahrnehmung mit Realität? Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Übergänge? Und letztendlich ist da Klartraum auch ein Thema, was man nochmal angehen könnte.
Unbedingt, ja. Bin ich sofort dabei.
Wenn man das ernsthaft betreiben möchte, dann sollte man letztendlich ein Traumtagebuch führen. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt technischer Natur. Natürlich gibt es dann da verschiedene Techniken, wie man das am besten induzieren kann. Aber eine Voraussetzung ist natürlich dann ein Traumtagebuch führen.
Und warum? Das hat ja einen konkreten Hintergrund.
Ja, um die Erinnerung einfach zu verbessern, dass man dann die Träume erstmal länger erinnert und dann in dem Moment sich dessen bewusster wird, dass man sich in einem Traum befindet.
Und vor allem, also jedenfalls war das bei mir so, was ich ganz bemerkenswert fand, es hat sich dann auch schnell eingestellt, dass man einfach mehr Träume erinnert. Also nicht nur besser, genau, qualitätsmäßig, sondern auch mengenmäßig, dass ich dann irgendwie pro Nacht zum Teil 3, 4, vielleicht sogar mal 5 Träume erinnert habe.
Das ist ja letztendlich genau das, was man erreichen will, dass man, also eigentlich wird ja gesagt, es sei denn, du erreichst diese REM-Phase nicht oder du hast einen komischen, gestörten Schlafrhythmus, träumst du ja immer. Bloß es gibt welche, die sich dann ganz selten mal an was erinnern, welche, die sehr lebhafte Erinnerungen dran haben, und das kann man halt auch dann dementsprechend schulen. Genau. Aber um mal hier eine Einführung zur klassischen Traumdeutung zu geben, Griechisch und Neurologie, um mal hier mein nicht vorhandenes Graecum zu zeigen. Da haben wir natürlich zwei Figuren, die das prägen. Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, zu denen komme ich später nochmal. Aber um auch noch einen geschichtlichen Abriss vorher zu geben, weil ich vorhin gesagt habe, Antike spielt da mit rein. Da hat man das, deswegen habe ich meine Frage vorhin so gestellt, natürlich immer auf zukünftige Ereignisse bezogen. Also man hat gedacht, Träume sind automatisch immer prophetischer Natur. Man möchte sich oder man soll sozusagen sich auf zukünftige Ereignisse vorbereiten und dementsprechend vorbereitet sein, gewappnet sein. Ja, und jetzt habe ich hier stehen zum Beispiel Stichpunkt Bibel. Und da könnte ich ja eigentlich dich auch als Experten heranziehen. Was da vorhanden ist. Ich weiß nur, dass es sozusagen viele Traumepisoden auch, die in der Bibel geschildert werden, ja, dass die da vorkommen. Was weiß Meister S. dazu?
Oha, da müsste ich jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Wir können ja mal weitermachen, vielleicht fällt mir ein gutes Beispiel ein.
Aber es überschneidet sich natürlich auch mit Visionen. Ich sehe das und das und weiß dann, ich müsste dementsprechend meine Familie retten und so weiter. Also es ist ja natürlich ein feiner Übergang. Aber ich habe mir das jetzt nicht exakt notiert, aber es gibt auf jeden Fall auch Traumepisoden und dann soll man dementsprechend handeln. Das ist im Koran und im Talmud auch so vorhanden. Aber hätte ja sein können, dass du jetzt eine Bibelstelle
parat hast. Gerade
sonst stelle ich
das konkret zurück. Nicht. Vielleicht fällt mir gleich, wenn ich an was anderes denke, was Gutes ein.
Ja, und dann machen wir einen großen Schritt weiter zur Aufklärung, wo das natürlich dann dementsprechend erstmal
abgekanzelt wurde. Das ist aber wirklich ein sehr großer Schritt.
Das ist ein großer Schritt, weil, ja, die Zwischenzeit, da hat sich das nicht, also die Sicht darauf nicht weitgehend verändert, meine ich. Aber dieser krasse Schritt kommt eben, wo man ja sagt, das als Aberglaube tituliert und sagt, wir müssen jetzt philosophisch, wissenschaftlich da auch rangehen. Und da wird das dann zusammengefasst, okay, das sind einfach Erinnerungen, Gefühle, die sich dann manifestieren im Traum. Oder es kann natürlich auch bei einer bestimmten Krankheit dementsprechend dann auf die Träume Einfluss haben, also dass sich die Krankheiten widerspiegeln. Und das nimmt man dann als Basis, also das eben als starker Gegensatz zur Antike oder zum Mittelalter. Ja, und heutzutage ist man dann letztendlich, da sind wir wieder im Bereich der Neurowissenschaften, die auch immer mal wieder hier auftauchen, da sagt man einfach, das ist so eine Art, ja, vielleicht Defragmentierung, wenn man so einen ganz alten Windows-Begriff benutzen möchte, aber im Prinzip kann man das vereinfachen zu auch Löschung oder so eine Art Reset, dass man, das Gehirn wird gereinigt, man möchte einfach sich von diesen Spuren lösen. Das können ja stresshafte Erinnerungen, Gefühle sein.
Ich finde diese Analogie immer witzig, von wegen so Gehirn reinigen oder aufräumen, weil ich mir immer denke, naja, aber wir wissen ja gar nicht so genau, wie Erinnerungen funktionieren. Also, und davon mal abgesehen, wir wissen genug, um zu wissen, dass es nicht irgendwelche Kügelchen sind, die dann irgendwie in Regalen rumfliegen und das, die man dann aufräumen müsste, sondern es ist wirklich nur eine Analogie. Aber wie, was soll das konkret bedeuten? Da ist man natürlich jetzt als Laie in diesem Gebiet komplett aufgeschmissen. Wie das wirklich funktioniert, ist es ein Wahnsinn.
Deswegen versuche ich mit diesen Bildern zu arbeiten, weil man müsste natürlich mindestens selber Neurowissenschaften zu studieren, um sich da genauso auszukennen, das Bild, das mentale Abbild vor sich zu haben, wie der Computertomograph das sieht. Aber man kann das so bildhaft vereinfachen, dass, wenn man das möchte, dass die Erinnerungen so, die sind in Schubladen vorhanden und man möchte das einfach ordnen, das Gehirn reinigt, strukturiert neu, um einfach wieder besser arbeiten zu können. Ich denke, so kann man das vereinfachen, das ist legitim. Dahinter steckt natürlich, also wenn man tiefer geht, natürlich noch mehr, aber es wird dadurch natürlich nicht falsch.
Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja. Ich will nur darauf hinweisen, wie faszinierend ich das finde, dass es ja in Wirklichkeit sehr, sehr viel verrückter sozusagen und komplexer und interessanter sein muss. Und wir so, ach, das sortiert sich.
Da könnte man natürlich auch nochmal eine extra Folge zu machen. Was sind Erinnerungen und was sind da die neuronalen Spuren und wie hat man das früher gesehen und so weiter und so fort. Genau. Ist dir was zur Bibelgeschichte eingefallen?
Nee. Ich fällt mir auch, glaube ich, nichts mehr ein.
Ich frage jetzt jedes
Mal. Ich bin auch einfach schlecht in Bibelkunde. Also wenn ich jetzt ein entspanntes Gehirn hätte, würde mir wahrscheinlich was einfallen, aber gerade so auf Druck irgendwie bisher noch nicht so richtig.
Gut, dann komme ich mal zu den beiden Hauptfiguren, die ich anfangs schon angekündigt hatte. Mit Sigmund Freud und Carl Gustav Jung hat man da zwei, eigentlich dann auch wieder gegensätzliche Figuren. Und da muss man sich dann entscheiden, sicherlich, wenn man jetzt, wenn ich mit Psychologen geredet habe, Leute, die sich da auskennen, fachwissenschaftlichen Hintergrund haben, da wird Freud natürlich auch heutzutage teilweise ganz anderen Augen betrachtet. Also einige, die den so in die pseudowissenschaftliche Ecke dann schieben, weil er immer auf diese verdrängten Triebe kommt, immer das Sexuelle mit drin hat. Und Leute, die dann sehr klinisch rangehen, möchten das vielleicht, möchten das gar nicht sozusagen in ihrer Fachwissenschaft der Psychologie drin haben. Und bei Jung ist das auch so, das sind so die zwei prominenten Figuren, aber sicherlich gibt es da...
Wen findest du interessanter?
Ich glaube, wir hatten das nicht in einer Folge schon mal angedeutet, oder wir hatten das im Nachgespräch. Wir führen natürlich auch immer exzessive Nachgespräche. Und da sehe ich mich immer mehr auf der Seite von Carl Gustav Jung.
Ja,
aber ich
würde ich auch sagen.
Kann das jetzt noch nicht gezielt begründen, beziehungsweise wir warten erstmal ab, was ich hier noch dazu auffächere. Also ich wollte damit sagen, dass ich diese zwei Figuren behandle, weil sie halt so immer wieder auftauchen, populäre Figuren sind, aber sicherlich jemand, der sich ernsthaft in der heutigen Psychologie mit Traumdeutung beschäftigt, der hat dann noch ganz andere Figuren.
Aber ist das denn überhaupt noch was sozusagen moderne Psychologie machen würde? Also ich würde denken, dass sie also ist das noch ein legitimes Mittel sozusagen? Ja.
Es kommt darauf an, wenn man natürlich das so nutzen will, deswegen habe ich das aufgemacht mit klinischer Psychologie und wenn man dann eben durch die Neurowissenschaften gewisse Unterstützung hat, dann geht man, glaube ich, ab von dieser reinen Gesprächstherapie. Wie würde ich dann einen Traum deuten? Wie führen wir da hin? Das sind Gefühle, die du unterdrückst oder das spiegelt sich da drin wieder. Ich glaube, das ist rein für diese reine Gesprächsebene noch legitim und wird verwendet. Aber wenn man halt, wie gesagt, dann heute schon in diesem Bereich ist, wo wo man das über den Computertomographen sieht und dann sagt, okay, der Traum spiegelt sich da und da wieder. Und sieht das einfach als, ja, als körperliche Reaktion. Dann sind das wahrscheinlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau, aber ja.
Wir müssen unbedingt tatsächlich Klartraum nochmal gesondert machen, weil mir gerade diese faszinierende, weil du gerade von der konkreten Forschung sprachst, die faszinierende Tatsache eingefallen ist, dass man im Labor es ja geschafft hat, durch Augenzwinkern mit Leuten, die gerade im Klartraum sind, zu kommunizieren, also sozusagen Informationen zwischen Welt und Traumwelt auszutauschen. Müssen wir unbedingt nochmal, wir machen Klartraum auf jeden Fall nochmal.
Da kann mich jeder Zuhörer gerne korrigieren, aber ich würde behaupten, dass die Leute, die im Schlaflabor arbeiten, dass die dann wiederum nicht in diese Ecke Sigmund Freud, Carl Gustav Jung gehören, sondern die dann eher diesen neurowissenschaftlichen Background haben. Genau. Aber nichtsdestotrotz will ich kurz die Unterschiede klar machen, und das ist bei Sigmund Freud, wir kennen das alle, das ist, ja, wie ich schon gesagt habe, so in der Populärwissenschaft auch schon vorhanden. Jeder weiß, es gibt das S, das Ich und das Über-Ich, und das S spiegelt das wieder, was wir verdrängen. Das sind also diese einfachen Empfindungen. Es kann starker Hunger sein, Lust und dann wieder die sexuelle Energie. Und das wird normalerweise zensiert von unserem Bewusstsein und kommt dann zutage in dem Moment, wo wir träumen. Also eben verdrängte Triebe, verdrängte Wünsche. Und die gilt es dann laut Freud zu entschlüsseln. Und das schafft er dann, ja, man kann sich jetzt zum Beispiel, da kann ich eine kleine Empfehlung geben, er hat ja ein Buch geschrieben, Traumdeutung, ein Werk, umfassendes Werk, was es natürlich auch schon über Hörbücher zu konsumieren geht und so weiter. Das ist, glaube ich, gemeinfreie Lizenz, das ist Gutenberg, Projekt Gutenberg. Mm. Weil das natürlich auch, wir wissen, Freud ist Anfang des 20. Jahrhunderts, also ist das schon frei verfügbar. Und genau, da zeigt dann halt verschiedene Bilder auf. Wir wissen, das und das kommt vor im Traum. Dann zeigt er uns schablonenartig, was ist seine Entschlüsselung, was ist seine Art, das zu deuten. Das kann also personenunabhängig genutzt werden. Es kommt darauf an, dass der Traum, also es gibt einen bestimmten Traum, meinetwegen Person A, ein junger Mann, träumt das und das, und Person B, ein alter Mann, träumt das Gleiche, inhaltlich sozusagen das Gleiche. Mhm. Und das wird bei beiden gleich ausgelegt. Also der Traum hat die Bedeutung. So ist dann vereinfacht der Weg. Das führt also dann zu Selbsterkenntnis. Was kann die Person daraus machen? Mhm. Sie weiß von Freud, was sie daraus zu lesen hat, und kann das dann dementsprechend, kann daraus lernen, kann das in ihren Alltag integrieren. Also
hast du irgendein griffiges Beispiel von seinen Paradebeispielen da?
Ja, das ist ja, wenn man jetzt hier über sexuelle Energie geht, dann man träumt, man hat, weiß nicht, das ist ja dann Anfang des 20. Jahrhunderts noch auch viel gesellschaftlich nicht, also viel weniger akzeptiert, wenn man jetzt heftige Träume hat, man geht fremd und so weiter, dann ist das spiegelt dann ganz einfach den heimlichen Wunsch wieder, dass man sich da ausleben kann. Das ist ja ein ganz einfaches Beispiel. Also dem muss man sich dann stellen, laut Freud, und das anerkennen, dass das dann ein geheimer Wunsch ist, und entweder man gibt ihn nach oder man verdrängt das weiter und hat dementsprechend die ganze Zeit weiter diese Träume. Das kann man ja auch machen. Und Jung steht dann so auf der Gegenseite, der geht sehr traumspezifisch ran und geht nicht so über diese freien Assoziationen, sondern er sagt, wenn ich wieder das Beispiel aufnehme von einem alten Mann und dem jungen Mann, das kann der gleiche Traum sein. Ich hatte mir hier ein Traum beispielhaft mal kurz notiert. Das ist, das könnte man auch für die Antike nehmen, das Beispiel. Also ein Mann geht an der Spitze, Phalanx geht voraus irgendwie mit dem Pferd und überspringt einen Graben. Hinter ihm sind ganz, ganz viele Reiter, mehrere Reiter. Und er überspringt als einziger diesen Wassergraben. Die anderen landen alle drin. Und das hat einmal ein junger, ja noch schüchterner, introvertierter Mensch geträumt. Und das soll für ihn laut Jung dann natürlich ermutigend wirken. Mhm. Also er soll sich mehr zutrauen. Er könnte eine Spitzenposition einnehmen und Leute anführen. Und er würde es, egal ob die hinter ihm im Wasser landen, er würde es schaffen. Er ist dazu in der Lage, voranzukommen. Und der Alte, der vielleicht schon Zeit seines Lebens so eine Position eingenommen hat, den soll das eigentlich zeigen, dass er vielleicht immer noch in der Lage ist, das zu schaffen. Es soll in dem Sinne zeigen, ja, vielleicht kommst du langsam in die Bredouille, dass du das nicht mehr schaffst. Also ist umgekehrt verunsichert, könnte es ihn verunsichern. Aber er schafft es dennoch. Und das wäre halt bei Freud dann, wie gesagt, eine Deutung. Und da es bei Jung traumspezifisch ist und auf die Person ankommt, ja, gibt das dann eine unterschiedliche Deutung.
Müssen das sozusagen wiederkehrende Träume sein, damit die so eine Bedeutung haben?
Das wäre zumindest einfacher, ne? Wenn man nicht regelmäßig Traumtagebuch führt, dann brennen sich die wiederkehrenden Träume natürlich auch stärker
an. Ich meine so der Theorie nach.
Ja.
Also wenn ein Traum wiederkehrt, dann würde ich ja schon mal denken, ist der erste Gedanke, okay, das ist also irgendwas Schwerwiegenderes und nicht nur irgendeine Fluktuation. Und vielleicht sind diese Regeln sozusagen der Auslegung gedacht für jeden Traum, an den ich mich so erinnern kann? Oder geht es eigentlich schon eher um Träume, die einen Impact sozusagen oder irgendwie gefühlt was Besonderes sind, weil sie wiederkommen oder weil sie besonders intensiv sind oder sowas?
Ja, soweit ich weiß, ist das natürlich hauptsächlich für die Träume gedacht, die einen belasten, also die mal wegen wiederkehrend sind. Darüber sind ja Freud und Jung letztendlich auch nur darauf gekommen, wie kann ich Personen helfen, wenn die als Psychotherapeut den Leuten helfen möchten, dann wollen sie natürlich sowas behandeln. Was anderes, was einmal punktuell vorkommt, ist nicht so entscheidend dann, der Person da irgendwie rauszuhelfen, sondern was wiederkehrt, das deutet eben auch auf ein Problem im Alltag hin. Ja, das kann man schon so sagen, denke ich. Genau. Ja.
Aber bei Jung gab es doch noch eine andere wichtige Sache, wenn ich mich recht entsinne. Stichwort Archetypen.
Genau. Was ich vorhin gesagt hatte, es sollen keine freien Assoziationen sein, sondern es gibt auch bei Jung, gibt es immer so ein, er nennt das ja irgendwie Collective Unconscious.
Genau.
Also das, ne? Gemeinsame Unbewusste, was sozusagen uns alle inne wohnt. Und dann geht er über die Archetypen daran, ja. Und deswegen wird dann, da entscheidet sich dann auch, wem man eher zugehörig fühlt, ja.
Das kollektive Unbewusste. Da sind wir auch wieder beim Mysteriösen, weil das kann man natürlich auf verschiedene Arten verstehen.
Mhm.
Es gibt, soweit ich weiß, Leute, die das so verstehen würden, dass durch die menschliche Geschichte hindurch sich sozusagen bestimmte Bilder eingeprägt haben, gewissermaßen auf genetischer Ebene sogar. Also so etwas wie ein generationsübergreifendes, individuenübergreifendes Erinnerungsvermögen, was aber sich komplett im Rahmen des menschlichen biologischen Organismus bewegt. Und die andere Variante wäre natürlich, oder eine andere Variante wäre, anzunehmen, dass tatsächlich über die Körperlichkeit des Individuums hinaus die Gesamtheit der Menschen irgendwie so etwas wie ein gemeinsamen Speicher von mir aus telepathisch befüttert mit ihren Erlebnissen und sich daraus so ein riesiges kollektives Bewusstsein bildet.
Das ist die mythische Interpretation des Collective Unconscious, also das kann man machen und dann wird es vielleicht auch deswegen wird Jung vielleicht dann auch pseudowissenschaftlich so gerne aufgenommen.
Wie hat er das gesehen?
Weiß ich gar nicht, ob er sich zu dieser Einteilung, zu dieser Äußerung ob er sich da geäußert hat, aber man kann es ja auch so sehen, dass es einfach sozusagen, es ist encoded into our DNA, also das ist vorhanden und deswegen wohnt es uns alle inne, so, weil diese Erinnerungen schon vorprogrammiert sind in den Genen und dann, ja, kann man dementsprechend daraus seine Deutung ziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er auf so ein, so eine Theorie geantwortet hat. Da muss ich nochmal in die Recherche gehen. Ja, aber um das nochmal zusammenzufassen, wichtig ist eben bei Jung, dass es nicht so allgemeingültig ist. Man kann halt nicht, der könnte nicht ein Traumbuch ein Traumdeutungsbuch in die Hand drücken und sagen, hier hast du den Traum und der wird immer so und so gedeutet. Das ist wirklich traumspezifisch und vor allen Dingen personenabhängig, wie es zu deuten ist. Und er sagt eben, dass es nicht unbedingt versteckte Wünsche sind, was sich darin manifestiert, sondern das sind eher so, es bringt eher so die Balance der jeweiligen Person. Und er bringt dem jeweiligen Träumer die Balance. Das heißt, wenn man dann dementsprechend introvertiert eingeschüchtert ist und der Traum zeigt einem das und das, das soll dazu führen, dass man eben bewusst dann auch diese Haltung einnimmt und dass sich das dann so einpendelt und man dann ein ausbalanciertes Menschenwesen ergibt.
Ja. Das schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis zu Thema 1. Es gibt einige Leute sozusagen in der Geschichte der Psychedelika, die sehr viel anfangen konnten, sage ich mal, mit Jung und gerade mit der Idee von Archetypen. Einer der Namen, die da einem einfallen wäre, zum Beispiel Stanislav Grof, der das, soweit ich weiß, auch in abgewandelter Form sozusagen in sein Weltbild versucht hat zu integrieren und dann eben die psychedelischen Erfahrungen, die Menschen so machen, auch unter so diesem Stichwort archetypische Bilder versucht werden zu begreifen oder auszuwerten oder zu verstehen, warum gewisse Dinge so und so passieren. Ich glaube, einer der Archetypen, die bei Grof wichtig sind, ist der Schatten. Ich weiß gar nicht, ob es den im Original bei Jung so auch gibt oder ob das nur eine zweite, dritte Generationsprodukt oder so ist. Aber der Schatten, so die Idee, dass wir alle irgendwie eine dunklen Aspekt an uns selber haben, den wir konsequent versuchen zu vermeiden und daraus dann uns Probleme erwachsen und es darum geht, den zu auf sozusagen positive Art und Weise irgendwie zu konfrontieren, solche Sachen.
Das würde ja Hand in Hand gehen mit dieser Theorie der Ausbalancierung, dass man, das taucht ja auch überall sonst wo auf, Yin und Yang, und dass man immer so dieses, wie du schon sagst, eine böse, eine gute Seite hat, dass sich das ausgleicht und es eben nicht so individuell auf, das sind deine Triebe bei Freud, die sich im S abspielen, du musst es sozusagen nur zulassen. Das ist, deswegen bin ich, wie ich dann vorher schon angekündigt habe, eher auf der Seite von Jung. Aber klar, bei den Archetypen Animus und Anima fallen auch immer diese Stichwörter. Mhm. Und wenn man jetzt, wer sich da noch weiter reinlesen soll, wer sich da weiter reinlesen möchte, der sollte nach diesen Begriffen Ausschau halten. Das verrate ich jetzt nicht, was das ist. Und die Archetypen kann man auch, da gibt es natürlich auch, wie du schon gesagt hast, das ist nicht immer von ihm alles selbst, sondern das sind wieder auch Auslegungen von ihm nachfolgenden Wissenschaftlern.
Und es gibt ja ein riesiges Erbe, wenn man so will. Mhm. Es gibt ja weiß nicht, ob das jetzt wirklich so heißt, aber so in die Richtung gehen, jungianische Gesellschaft sozusagen, also richtige Gemeinschaften, die sein Erbe, sage ich mal, pflegen, aufgreifen, weitertragen, gegebenenfalls modifizieren. Also tatsächlich spielen, glaube ich, beide in der aktuellen Psychologie in dem Sinne keine Rolle mehr. Also bei Therapieansätzen konkreten.
Wie ich vorhin sagte, das ist dann halt.
Da geht es dann mehr um sowas wie Verhaltenstherapie und so, ist, glaube ich, eher modern. Aber ihre Ideen werden trotzdem dann noch im anderen Bereich eben nicht mehr so im tatsächlich institutionell therapeutischen Bereich, sondern mehr so im halb privaten stark rezipiert. Also
das ist schon ganz interessant. Wird rezipiert und da muss man immer, wie gesagt, trennen, ob das die originale Quelle ist oder ob das wieder von anderen verwurstet wurde. Ja, aber da kann ich noch eine Sache zu sagen, wo das auftaucht, wo es auch Archetypen gibt, das ist dann wieder außerhalb des Bereichs Traumdeutung, aber der Begriff Archetypen der Begriff Archetyp taucht auf, ist ja letztendlich die Persönlichkeitseinteilung, die bei Jung auch eine Rolle spielt. Mhm. Und in den USA wird ja dieser Myers-Briggs-Test immer angewendet, um Leute einstufen zu können. Das wird, ich habe selber in den USA keine Berufslaufbahn durchlaufen, aber da wird gesagt, dass es immer zu Einstellungstests angeboten wird. Dann diese Einteilung gibt es dann meinetwegen 16 Archetypen und du entsprichst dem und dem und darauf gibt es dann eine entsprechende Empfehlung, was dir eher liegt beruflich. Das kann man jetzt auch einfach runterbrechen auf, bist du erstmal wieder Einteilung extrovertiert, introvertiert, bist du eher technisch, analytisch, bist du spontan, geplant, solche groben Unterschiede. Und da gibt es auch einen Archetypen, der Träumer, und das bin witzigerweise ich nach Eigentest, also habe ich mir gedacht, dann passt das doch schön, dass ich das...
der Träumer, was zeichnet den aus? Das, was man denkt? Oder also was genau, man beim Namen vermuten würde?
Die Titel sagen natürlich schon so ein bisschen, geben schon einen Vorgeschmack. Aber das ist, kann man so vereinfachen, dass es sozusagen, der Träumer überlegt sich natürlich gedanklich Sachen und kommt meistens nicht zur Umsetzung, sondern das bleibt ein gedankliches Konstrukt, häufig. Das kann ich jetzt, aber man kann sich da weit reinlesen, was da, wie gesagt, nach dem heutigen Myers-Briggs-Test in den USA wird das eben hauptsächlich verwendet, was man da von Einstufungen liest zu den jeweiligen Archetypen. Da kann man sich ja nochmal informieren. Genau. Und ja, zur Traumdeutung selbst nochmal, hast du denn irgendwelche wiederkehrenden Träume oder kennst du Leute, haben die Leute erzählt von wiederkehrenden Träumen oder die dann wirklich das herangetragen haben an andere, die aus dem Fachbereich Psychologie kommen, die da vielleicht versucht haben, was hineinzudeuten, jemandem zu helfen, ja.
Also ich glaube, ich habe noch nie einen Traum sozusagen gehabt, der 1:1 wiedergekommen wäre. Was ich als Kind öfter mal hatte, war, dass ich geträumt habe, irgendwo, also sozusagen ein wiederkehrendes Element. Nicht der Traum wiederkehrend, aber ein Element wiederkehrend. Und so habe ich als Kind öfter geträumt, dass ich irgendwo einfach runterfalle. Und dann bin ich auch immer, wenn ich unten angekommen bin, aufgewacht und dann hat das Bett gewackelt so, oder die Matratze so ne, nachgeschwungen. Und dann habe ich als Kind, war ich, also da rede ich jetzt von 4 Jahre alt, wirklich zum Teil davon überzeugt, durch das Wackeln des Bettes als Beweis sozusagen, dass es tatsächlich irgendwo runtergefallen sein muss. Bis ich dann irgendwann begriffen habe, dass wahrscheinlich mehr so mein Aufwachzucken war, was dann noch spürbar war in der Matratze. Und ansonsten Träume. Ich habe eigentlich mit Träumen nie so das große Problem gehabt. Ich habe mal einmal zu Schulzeiten einen Traum gehabt, der sich ausgezeichnet hat, dadurch, dass er wirklich sehr, sehr realistisch war. Und in dem da habe ich geträumt, dass ich mit einem damaligen Schulkollegen, Kumpel, in einem Cottage in Schottland war, ganz einsam, ganz klein, verranzt, er gefesselt auf einem Stuhl und ich habe ihm so von hinten die Kehle durchgeschnitten und habe
Oh
so
mein Gott.
richtig, es war so realistisch, dass ich so richtig den Hautwiderstand und vermeintlichen Sehnenwiderstand und so am Messer gespürt habe. Und da bin ich aufgewacht und war wirklich verstört, weil das so realistisch war, dass ich wirklich einen Moment gebraucht habe, um einzuordnen, dass das gerade nicht wirklich passiert ist. Und ich Gott sei Dank niemanden umgebracht habe. Aber ansonsten Träume bei mir eigentlich selten, selten irgendwie von Belang. Also ich habe keine Albträume, ich habe auch keine coolen Träume. Ich habe meistens Träume, die irgendwie sehr langweilig sind, in denen fast gar nichts passiert oder sehr alltägliche Sachen passieren. Und das Einzige, was ich sozusagen beobachten kann, dass oft eine irgendwie bedrückende Stimmung herrscht, aber ohne dass es sich konkret an irgendwas festmachen würde. So gesehen, ja, Träume bei mir persönlich echt langweilig.
Ja, da können wir das mal ansetzen. Sigmund Freud hat natürlich gesagt, bei dem ersten Traum, da spiegelt sich deine unterdrückte Mordlust wieder und du möchtest dem Ganzen eigentlich dich hingeben und diese Person umbringen. Wohingegen Jung vielleicht gesagt hätte, du bist so friedlich, so ein Pazifist in deinem Alltag, dass du bist so extrem auf dem einen, in der einen Pendelrichtung, dass du mal ausbalanciert werden musst und mal was richtig Brutales, Kräftiges träumen musst, dass das sozusagen wieder gelevelt wird.
Ich glaube, ich war damals noch nicht so friedlich wie jetzt. Also, daher hat dann wahrscheinlich eher Freud recht gehabt.
Man kann sich das auch mal schön aussuchen. Genau, und wenn
Und
das.
der Falltraum, das ist ja auch ein Klassiker, ne? Das Fallen, das
Ja.
haben schon viele mir erzählt, dass sie es auch haben.
Genau, man kann intuitiv natürlich viele dieser Träume. Was wir vorhin im Vorgespräch hatten, Verlustängste, wenn ein Zahn, das ist ja so ein bekannter Traum, man träumt, dass irgendwie Haare, die Zähne ausgehen. Das ist ja kein Hexenwerk, denn zu sagen, das sind irgendwie Unsicherheitsgefühle, Verlustängste. Man wird verfolgt regelmäßig von einer Person oder so. Ja, man fühlt sich gehetzt. Da brauchen wir jetzt weder den Sigmund noch den Karl Gustav zu. Aber wenn du sagst, langweilige Träume, dann wäre es vielleicht auch wieder. Nach Freud wäre es dann, du sehnst dich nach dieser Stabilität, nach der Ruhe, dass nichts auf der Agenda ist. Und Jung würde sagen, du gleichst es aus, weil dein Leben sonst so stressig, so hektisch ist, dass du im Traum dann
Okay.
dadurch diese ganze Langeweile, diese.
Beides gefühlt vollkommener Quatsch bei mir.
Deswegen gibt es ja heutzutage andere Personen, die dir helfen. Da müsstest du einmal in den
Ja, was?
Computertomographen und dann
Ich habe ja
könnte
das
dir.
Glück, dass mir da nicht wirklich geholfen werden muss.
Ja,
Ich ertrage
habe ich
das.
jetzt
Also,
so überspitzt
da
formuliert.
würde ich eher sozusagen, wäre eher interessant, das mit der bedrückenden Stimmung, weil das ist schon was, also das ist jetzt, denke ich, weit entfernt davon, pathologisch zu sein, aber vielleicht minimal sowas wie eine Einschränkung von Lebensqualität. Manchmal, wenn ich während eines Traumes aufwache, dann hat man ja die Stimmung von dem Traum manchmal noch so im Gepäck irgendwie. Wenn ich dann während eines Traumes aufwache, wo die Stimmung gedrückt ist, dann wache ich halt in einer gedrückten Stimmung auf. Und das ist dann natürlich etwas, es ist jetzt wirklich nicht schlimm, ich bin da nicht kurz vorm Selbstmord, aber könnte cooler
Du
sein.
hast es jetzt nur für die düsteren Plauschlichen, für den Titel nochmal reingebracht, dass es eine düstere Grundstimmung gibt.
ja, aus der du aufwachst. Ja, das ist ganz klar.
Also ich würde sagen, ich hatte sowohl auch beide Enden der Emotionsskala schon drin, dass ich sowohl lachend aufgewacht bin und auch nicht wusste, warum, also so dieses letzte Element des Lachens noch da war und ich aber nicht wusste, woran lag das, und ich habe mich geärgert. Ich hätte gern gewusst, was ich so witzig fand. So nach dem Motto, hätte ich doch mal Traumtagebuch geführt. Aber ich hatte auch schon mal so, dass ich weinend aufgewacht und dann gar nicht wusste, und ich habe mich gar nicht extrem traurig gefühlt, sondern es war so eine, ja, so leicht angedeutet, aber ich wusste auch nicht, warum ich geträumt habe. Und fand es dann
Hast du einfach geträumt, dass du Zwiebeln schneidest.
Genau, das könnte es natürlich gewesen sein. Aber so die Klassiker, ich hatte auch schon mal einen wiederkehrenden Traum, dass mich irgendwelche Insekten verfolgen oder dass es...
cool.
Ja, aber das war auch in der Kindheit. Also dann, und dann, ja, dass man vielleicht irgendwo hochkraxelt, so ein Berg, der einem unerklimmbar erscheint, das zeigt natürlich, man möchte gewisse Ziele erreichen oder so. Also es ist schon, man kann sich da auch immer auf dieser Stammtischebene drauf unterhalten, also weil es einfach witzig ist, dann letztendlich mal so skurrile Sachen dabei, und wenn man dann mal gegenseitig sich die Traumtagebücher zeigen würde, da entstehen letztendlich Serien und Filme draus oder nicht, also was man da rausziehen kann. Und keine Folge darf natürlich vergehen ohne einen Filmtipp. Diesmal habe ich diesen Film.
Oh, ich bin gespannt. Hast du ihn gesehen?
Unglaublich. Wie beim letzten Mal, wo es ein ungesehener, schlechter Film war, ist diesmal ein gesehener, mittelmäßiger bis interessanter Film. Und zwar, wo diese beiden Figuren auftauchen. Sigmund Freud ist, glaube ich, ich darf sie jetzt nicht verwechseln, aber Sigmund Freud ist gespielt von Viggo Mortensen, den man aus Herr der Ringe zum Beispiel kennt, Aragorn. Und Carl Gustav Jung wird von Michael Fassbender, glaube ich, gespielt. Und dieses Zusammenspiel, die treffen sich im Traum und es gibt eine Person, die behandelt wird. Sabrina Spielrein heißt sie, das ist auch eine real existierende Person, ein echter Fall, und die versuchen halt mit unterschiedlichen Methoden, also sie unterhalten sich darüber und sie versuchen halt ihr zu helfen, und sie ist, ja, verhält sich im Verhältnis zu beiden, sag ich mal, gibt's da, das will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall dramatisch, wie sie sich dann zu beiden diese Koryphäen letztendlich verhält. Und der Film heißt Eine dunkle Begierde. Also passt auch zu unserem Titel.
Habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Das war es soweit von mir. Wie gesagt, da kann man auch ganz tief noch reingehen. Das sollte jetzt nur eine Einführung sein. Und die Archetypen habe ich auch nur kurz angedeutet, was genau den Träumer auszeichnet. Das müsst ihr dann mal selber recherchieren. Oder vielleicht gibt es dazu irgendwann nochmal eine Folge.
Super, sehr interessant. Freue mich auf jeden Fall schon, dass wir dann noch Klartraum auch nochmal machen. Wir sind jetzt bei einer guten Stunde, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Jetzt fällt mir natürlich das offensichtliche Traumbeispiel aus der Bibel ein, Nebukadnezars Traum. Das machen wir dann aber in der Klartraumfolge.
Okay.
Alter Schwede, voll verpeilt.
Das ist ja...
Da kommt sogar das Wort Traum schon im normal üblichen Titel vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen schöne 2 Wochen und sagen bis dann. Ciao.
Adios.